täglich wickelt die Bartmaschine. Nein.
Ich hab dich vermisst.
Zu Recht. Wirklich zu Recht. Aber ich dich auch, mein Lieber. Nach einer unendlich scheinenden Sommerpause, die sich so kurz, also fast noch eine Herbstpause geworden ist, sind wir wieder da.
Das verstehe ich nicht, warum fast. Also es ist eine Herbstpause geworden. Also es ist ja unendlich lange gewesen. Dafür darf ich mich nur entschuldigen. Ich habe viel Schelte bekommen von Zuhörern, von Gästen von uns, die auch uns vermisst haben und ständig fragten, na, wann geht's denn weiter? Und irgendwann ging mir
die können ja nur dich vermissen. Also ich mache ja hier nur Unsinn. Also du bist ja der Einzige, der hier irgendwie sinnvolle, inhaltsstarke Beiträge leistet. Ich bin ja hier nur die nervige Plaudertasche.
Ja, überhaupt nicht. Du bereichst das Ganze mit Lachern und mit Erstaunen, offenen Mündern, mit allen Arten von Gesichtsentgleisung. Also daher bist du schon recht wertvoll in diesem Dialog.
Also es ehrt dich wie immer deine überbordende Freundlichkeit, aber ich bin unsicher, mache aber trotzdem immer gerne mit.
Dankeschön, ich hoffe, dass ich dich dazu nicht nötigen muss und jetzt auch in dieser nächsten Staffel nennt man das bei euch, oder? In dieser nächsten Etappe.
Man kann das, ja, stimmt, ja, man kann das Staffel nennen, aber man kann auch einfach sagen, läuft weiter, weil wir sind jetzt wir neigen uns ja der 80, ne, so langsam, also auch alterstechnisch, aber eben durchaus auch, was die Folgen betrifft, wenn ich das so richtig sehe. Ich glaube,
mit 73,
74, irgendwie sowas.
Warum kam das, dieses Staffelwesen bei euch? Das, früher gab es ja noch bei meiner guten alten Lindenstraße jeden Sonntag auf dem Sofa und dann so die gepflegte halbe Stunde als Folge und dann mit einmal droppten diese ganzen Staffelgeschichten auf, wo mit einmal 20 Folgen mit einmal gedroppt wurden.
Ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Beispiele. Ich glaube erstens mal, solche Soaps wie eben eine Lindenstraße oder früher noch Cosby Show
gab es noch immer, ja.
Das will ich den Namen ja auch gar nicht mehr aussprechen, aber also all diese Serien, das war schon angelegt als eben, das läuft jetzt, ja. Hm. Dann, wenn man sich erinnern möge an, wie heißt immer der Kollege Charlie Sheen mit seiner, wo er diesen reichen, versoffenen, rumvögelnden...
Two and a Half Men oder sowas.
Two and a Half Men. Ja, ja. Die fingen dann eben schon an mit so Staffelgeschichten. Das liegt dann einfach daran, dass man sagt, okay, ich habe immer ein Ziel, was weiß ich, 50 Folgen, 10 Folgen, 8 Folgen und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Und dann sieht man schon am Anfang der Rezeption, okay, das steht ein wie eine Bombe, dann wird die zweite Staffel beauftragt und dann die dritte Staffel. Also es ist einfacher, also produktionstechnisch auch einfacher, lösbarer. Und ich glaube, es hat ein bisschen mehr was damit zu tun. Und abgesehen davon sind diese Sitcoms, Soaps und so, es ist ja ein Staat. Also wenn man jetzt so an die Dinger denkt, hier, was weiß ich, in Deutschland Rote Rosen oder sowas, was wird hier in Lübeck produziert, das ist eine Industrie, ja, die packen da, glaube ich, ich weiß nicht, die drehen am Tag eine Folge oder irgendwie anderthalb Tage eine Folge, da sind unglaublich viele Leute, das ist eine laufende Maschinerie und sowas aufzubauen und da zu haben, also das, wenn du es einmal aufgebaut hast, baust du das nicht einfach wieder ab, falls irgendwie keinem gefällt, sondern das läuft dann, ja. Daher Staffeln als aus Produzentensicht oder als Käufer- und Versendersicht die bessere Alternative. Hm.
Jetzt dadurch, dass wir so eine relativ lange Pause hatten, haben wir eigentlich auch eine recht wertvolle Staffel des Jahres sozusagen verpasst. Ich hoffe, ich habe die Brücke da jetzt irgendwie hinbekommen. Das hatte ich den ganzen Sommer vor, dir zu erzählen und eigentlich wollten wir eher starten. Und dich dazu einladen, aber dank verschiedener Gegebenheiten konnte ich das nicht. Es waren Weinfeste, Herbstfeste und obgleich wir die große Saison der Weinfeste ja jetzt eigentlich schon fast durch haben, würde ich das ganz gerne vielleicht fürs nächste Jahr planen beziehungsweise noch andenken. Weißt du eigentlich, was das größte Weinfest in Deutschland ist, amüsanterweise?
Nee, ich nehme mal an, das Oktoberfest. Zumindest wird da der meiste Wein getrunken wahrscheinlich. Weil
witzigerweise
da alles
oder skurrilerweise oder schrecklicherweise.
Weil einfach alles getrunken wird.
Ja, wirklich, Hauptsache Alkohol.
Da muss ich hinterher schicken, dass ich war auf der Wiesn, sogar dreimal dieses Jahr. Also ich habe meine Zeit ohne Wein und Weltfrieden doch, also habe ich überstanden. Und war natürlich auch im Weinzelt Und da ist es dann tatsächlich, also war ich mit einer Freundin und da haben wir getrunken eine Weinschorle und einen Weißwein. Die kommen ja in
Du warst die Schorle?
Nee, ich war nicht die Schorle, aber ich bin auch, das hatten wir auch schon öfter, ich bin weder Fan von Eis noch von Schorle. Gerne im Wasser dazu, aber egal. Jedenfalls hat diese eine Schorle und dieser eine Chardonnay war es, die Schorle wurde nicht weiter beschrieben, waren wir 32,70 Euro dabei. Das fand ich schon mutig. Also, und mir ist da auch so ein Wie-Bitte entglitten. Das fand ich schon hart. Also, auch wenn das ein Viertel war, also ein Viertel Liter, in einem wahnsinnig hässlichen Bier-Mini-Krug, aber mei, es zwingt einen ja keiner auf die
Wiesn. Das wurde im Krug ausgeschenkt?
Ja.
Irre. Also, abgesehen davon, deine 32,50 finde ich jetzt runtergebrochen, vielleicht gar nicht so. Vielleicht darf ich das kurz sagen, 32,50 oder 32 Euro finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn es ein einigermaßen qualitativer Wein wäre, weil wenn du die Hälfte 16 nimmst, das eben durch 2 oder 2,5 dividierst, bist du ja circa roundabout bei 6, 7 Euro für 0,1er, wenn es ein guter Wein ist, ist es okay, also gerade in Anbetracht der allgemeinen Kosten, die Gastro derzeit hat. Also das finde ich jetzt nicht so tragisch, aber ich glaube nicht, dass man dort ein erstes Gewächs ausgeschenkt hat. Oder ein großes Gewächs.
Ich wollte gerade sagen, der große Unterschied ist ja, was du da trinkst. Ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Probleme mit einem wahnsinnig tollen Wein, wo ich weiß nicht, ein Achtel trinke und das Glas kostet 15 Euro, aber es ist halt ein Kracher, also gar keine Frage, aber halt ist, ich sag mal so, war es nicht, aber es ist halt diese Attitüde. Ich meine, meine Frau war letztes Jahr auf der Wiesn und da hat eine Freundin oder Kollegin hat ein Aperol bestellt und bekam das Ding eben auch in dem Maßkrug. Ein Liter Aperol, also Aperol-Spritz.
Ist eine Aufgabe, ne? Alter, das noch kalt leer zu trinken
ist. Und da gab es auch keinen, der da irgendwie Menschenskinder irgendwie oder irgendwie Chapeau oder sowas gesagt hat. Alle haben da auf das Glas geguckt, so, haben genickt und weitergetrunken. Ist schon gut, aber es gibt ja außerdem, gibt ja noch so dezidiertere Weinfeste, die, glaube ich, mit ein bisschen mehr, sag mal, vinophilem Charme daherkommen, als diese Massenabfüllung im Weinzelt. Nichts gegen das Weinzelt, also, alles Leute, aber...
Also auf der einen Seite finde ich es interessant und gut, dass es sich dort etabliert hat. Also in dieser, 6 Millionen Leute sind ja da und dass es da den einen oder anderen Weintrinker gibt, ist ja logisch und klar. Aber viele werden ja dann irgendwie umgepolt so im Laufe des Abends und müssen dann doch zum Maßkrug mit Bier greifen. Aber dass es einen Weinzelt dort gibt, es wird ja auch enorm viel Shampoos dort ausgeschenkt.
Finde ich grundsätzlich sagen, also der Hauptumsatz ist tatsächlich der Champagner. Also ja. Dann eben gerade, wenn es in die Abendstunden kommt und dann wirklich die Magnum, Doppelmagnum ausgeschenkt werden und es vor allem darum geht, die ordentlich auf den Tisch zu krachen, damit möglichst eine riesen Fontäne rausgeballert kommt, damit möglichst viele nass gespritzt werden, möglichst die Mädels. Ja, mei.
Und auch sehen, was getrunken wird und wer es trinkt und am besten noch
einen schönen Champagner. Genau, dass man gesehen wird, dass man es bezahlt.
Also ein Weinfest, wo ich unbedingt zu raten möchte und muss, ist das Mekka der Weinfeste, wenn man so möchte. Und zwar immerhin auch mit einer relativ stolzen Besucherzahl von so ungefähr 600.000, 700.000 Besuchern. Das, ich glaube, sogar das älteste Weinfest mit über 600 Jahren. Und das ist der Bad Dürkheimer Wurstmarkt, dementsprechend in Bad Dürkheim. Und das Spannende dabei, also...
Entschuldigung, wenn ich nochmal nachhake, der Wurstmarkt. Warum denn der Wurstmarkt? Was ist denn da die Geschichte dahinter?
Ich glaube, es ist die... Aber das ist...
Okay, glauben so es nicht, wissen. Wir wissen es nicht, wir reichen es nach.
Bedingtes nächstes Halbwissen. Nee. Na, ich denke, dass... also ich würde ganz gerne einen Gedanken dazu aussprechen, den vielleicht im Nachhinein nochmal nachlesen, dass damals eben Handelsware vertrieben wurde und nebenher Wein getrunken wurde. Also so wie der Striezelmarkt in Dresden ja früher auch ein Fleischmarkt war, also gar kein irgendwie Festmarkt oder sonstiges, sondern ein Fleischmarkt, wo die Fleischware für das Weihnachtsfest eingekauft wurde. So entstand einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland oder in der Welt. Und so wahrscheinlich auch mit dem Wurstmarkt. Also deswegen wird er seinen Namen dort bekommen haben. Aber man möge mir möglichst wenig Post schicken. Ich werde es selber nachlesen. Und dann gegebenenfalls nochmal nachreichen. Also der Wurstmarkt ist natürlich ein skurriler Name für alle, die da nicht integriert sind. Das Schöne dabei ist, dass der Pfälzer als solches in seinem Ursprung ja sehr geneigt ist zum Feiern und das eben auch sehr gut kann. Und eigentlich nahezu jedes Wochenende irgendwo in der Pfalz ein Weinfest ist. Und das gipfelt dann in diesem Wurstmarkt. Der Insider-Tipp von vielen Winzern ist, möglichst nicht an den Hochtagen hinzukommen, sondern an den Wochentagen. Weil dort dann doch die besseren Weine ausgeschenkt werden, man ein bisschen Zeit hat, mit den Winzern zu plaudern. Und die Stimmung wohl die etwas angenehmere sein sollte. Also Wurstmarkt muss man mindestens einmal im Leben gemacht haben. Gerade wenn man es in einer Reihe von Weinfesten eben auch umzubündeln kann und das dann sozusagen als Highlight nehmen kann. Es gibt sogar eine Applikation, eine App vom Deutschen Weininstitut, mit welcher man die einzelnen Weinfeste in Deutschland, die auch relativ gut gepflegt ist, erlesen kann, also wo man schauen kann, wo gerade an dem Wochenende, wenn ich mich in einer Weinregion befinde, ein Weinfest stattfindet.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Also das heißt Deutsche Weine, die App. Ist eine Traube drauf, bisschen bunt, also sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und ist tatsächlich, also man ist immer so geneigt bei Verbänden, dass das irgendwie alles nicht ganz so pfiffig ist, aber das ist wirklich gut gepflegt, also wirklich eine Empfehlung wert.
Weil die wird einen dann relativ schnell auch
zum Wurstmarkt führen.
Zum Wurstmarkt oder zum Deutschen Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße. Also wir bleiben in Rheinland-Pfalz, was immerhin mit 300.000 bis 350.000 Besuchern jedes Jahr so als das zweite große und legendäre Weinfest gilt. Was ich interessant finde, die Schwaben können auch feiern. Also das mag man durchaus glauben, wenn man den einen oder anderen Schwaben kennt. Und das Stuttgarter Weindorf ist eines der großen Weinfeste im Baden-Württembergischen. Das Heilbronner Weindorf hat da ganz schön aufgeschlossen. Und es ist, finde ich, dort eine ganz andere Art der Feier und der Weinkultur. Also es wirkt so ein bisschen gesetzter. Also allgemein finde ich Weinfeste wesentlich angenehmer als Bierfeste. Aber es ist vielleicht eine persönliche Überzeugung. Aber ich finde, die Stimmung ist friedlicher, ist ausgelassener, ist kommunikativer. Es wirkt nicht so schnell laut und prollig. Die Musik ist sogar eine andere. Ist dir das mal aufgefallen?
Also ist das absolut. Wir haben das schon mal thematisiert und lustigerweise, du hast mich da drauf gebracht, auf diese Beobachtung. Und es ist mir dann, also ich habe das dann quasi immer nachbeobachtet. Und es ist tatsächlich so, oder ohne jetzt dem Biertrinker an sich zu nahe zu treten, aber das ist tatsächlich so leicht prolliger, liegt vielleicht auch einfach daran, wer so Bier trinkt und auch alterstechnisch glaube ich, dass es eher ein bisschen älter ist. Was eben, all das sind Dinge, die dafür sorgen, dass es eben ruhiger, entspannter, auch weniger pöbeliger, wenn es dann mal später wird. Also es ist alles irgendwie ein bisschen lässiger. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt sage. Also ich bin ein Fan des Weinfestes, um es jetzt mal abzukürzen.
Also das Interessante dabei ist, dass bei diesen legendären Weinfesten, unter anderem auch bei den Rheingauer Weinwochen in Wiesbaden, beziehungsweise beim Mainzer Weinmarkt in Mainz, welcher auch als legendär gilt, sehr viele qualitative Winzer Wein ausschenken. Also es ist nicht, es gibt so das ein oder andere Weinfest, was auf irgendeiner Hauptstraße mal durchgeführt wird, wo Winzer dann eben auch aus XY anreisen, wo du dich, also wo man ganz klar den Auftrag des Weinfestes sieht und das Endziel, möglichst nicht zu wissen, wie man nach Hause gekommen ist, weil es da mehr um Masse als um Klasse geht, sind das Weinfeste, wo sich kein Winzer zu schade ist, sich in eine Bude zu stellen, egal welchen Namen er hat, und dort auszuschenken. Und das finde ich eigentlich richtig toll und richtig spannend, weil dort teilweise richtig interessante Gespräche entstehen und man sich mit den Winzern austauschen kann und Weine vergleichen kann.
Hallo?
Ja?
Oh, Entschuldigung, es hat hier atmosphärische Störungen gegeben.
Vielleicht habe ich einfach auch nur auf einen Beitrag von dir gewartet. Also ich würde es gar nicht so nur...
Ich kann da immer mal eingrätschen, da regen sich aber wieder einmal alle auf, dass ich irgendwie dich unterbreche und so. Und jetzt habe ich hier gebannt gehört und auf einmal verschwand deine Stimme in so einem
Kopf. Also der Vollständigkeit weiter oder der Vollständigkeit halber würde ich vielleicht das Trierer Weinfest, Koblenzer Weinfest, Nürnberger Weinfest, Bad Kreuznacher Weinfest noch mit erwähnen, finde es. Aber natürlich aus national. Das sind
dann schon auch herausfordernde Wochen. Also wenn man versucht, diese Weinfeste, kann sich ja so eine Art Tour zusammenstellen und dann von Weinfest zu Weinfest fahren. Da muss man aber auch, also da brauchen wir Urlaub.
Ich glaube, zum einen brauchst du einen Fahrer, weil das ausnüchtern am nächsten Tag, obwohl das natürlich nicht immer das Ziel des Ganzen sein sollte, aber eine mit sich gebrachte Situation, dass natürlich Wein ganz schön anschlägt und wenn man quer probieren möchte, man da meistens, ich habe auch noch beim Weinfest noch nie Spucknäpfe gesehen, was wir das ja dann letztlich bei unseren professionellen Weinverkostungen haben, wo wir genötigt sind.
Die probieren als Ausrede.
Das natürlich auch. Ne? Ja, genau. Also ein regionales Weinfest möchte ich jedem ans Herz legen, der das mit einer Reise hier in schöne Dresden mit verbinden möchte. Das ist das Herbst- und Weinfest in Radebeul. Also was mit überschaubaren 50.000 Besuchern, sag ich mal, nicht
sehr familiär
zu groß ist, sehr familiär ist. Aber es sind auch so Kulturtage. Es sind unfassbar viele Aufführungen dort. Es sind viele Künstler, die sich dort präsentieren. Es ist in diesem wunderschönen kleinen Dörfchen Altkirchenbrode, wo auch ein ganz toller Weihnachts... Ja, wirklich. Also eigentlich kriegst du erst richtig ausgesprochen, wenn die erste
Flasche Wein getrunken hast. Der Hälfte der Bundesbürger scheitert, genau, wenn der so nach der, wie nennt man das dann, nach der fünften Vollprobe, ohne Spucknapf, dann kommt das raus. Los, komm, wir sagen mal alle den Namen.
Altkirchenbrunner. Das kannst du dann im Singsang mit einbinden auf dem Nachhauseweg.
Wie bitte?
Aber wunderschön, wenn das Wetter mitspielt, großartig. Und sinnbildlich letztlich auch dafür, dass diese Weinfeste auf der einen Seite zur völlig falschen Zeit veranlagt sind oder zumindest die meisten derer. Eigentlich finden Feste durch das Jahr hinweg statt, aber 80% der Weinfeste sind im September, Oktober, November. Und das ist natürlich schade, weil die Winzer, die dort ausschenken, massivst gefordert sind, weil es ihre eigentlich anstrengendste Zeit ist. Sie sind mit der Lese beschäftigt, sind mit dem Pressen beschäftigt, also haben unfassbar viel zu tun, haben teilweise 18, 20 Stunden Tage und wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Und dann findet dann eben noch ein lustiges Weinfest mit statt, wo sie eben auch sehr gefordert sind und man natürlich diese Person, die dort auf dem Namen des Etiketts steht, am liebsten sehen möchte. Und ich möchte dazu animieren oder dafür werben, wie du immer so schön sagst, vielleicht auch dem ein oder anderen Winzer zu verzeihen, wenn er nicht zugegen ist, weil er natürlich die neue Ernte einfahren muss und sich darum kümmern muss. Aber das hat natürlich einen historischen Unterbau oder einen historischen Hintergrund, warum man das zu dieser Zeit stattfinden lässt. Und zwar, weil man den neuen Jahrgang annoncieren wollte. Und in früheren Zeiten, also vor 100, 150 Jahren, als WhatsApp noch nicht ganz so populär war oder eben den nicht jeder Facebook kannte, man darüber geplaudert hat, wie das neue Weinjahr ausfiel. Also in welchen auch teilweise waren die überregional, in welchen Regionen die Temperaturen denn anders waren und welchen Jahrgang man zu erwarten hat. Teilweise eben auch Kniffe und Tricks ausgetauscht hat unter den Winzern, wie man mit dem neuen Jahrgang umgehen konnte, weil damals eben noch eine andere Klimasituation hier zumindest im mittel- und nordeuropäischen Raum herrschte und man den ein oder anderen Grundgedanken in was den neuen Jahrgang anging, auch austauschen konnte. Zum anderen wurden resultiert aus der Weinqualität dann auch die neuen Preise festgemacht, weil man natürlich an der entstandenen Menge, die man dort teilweise schon absehen konnte, festlegen konnte, okay, das Fass kostet dieses Jahr so viel, die einzelne Flasche können wir damit beziffern. Es entstanden die Weinversteigerungen, die dafür Grundlage waren, welchen Preis man eben auch für die einfachsten Weine nehmen konnte. Und das ist so eine relativ einfache Begründung, warum eben diese Weinfeste, die dann meistens dafür auch sorgten, dass die alten Weine dann letztlich leer getrunken wurden, um die Fässer neu befüllen zu können, im Herbst stattfanden.
Mhm.
Also in der Zeit vor, wenn du dir überlegst, dass, du wolltest gerade was sagen, entschuldige, wenn du dir überlegst, dass vor 1920 kaum Wein in Flaschen abgefüllt wurde, da ja da erst die Flaschenindustrie entstand und in Flaschen abgefüllter Wein mehr ein Luxusgut waren, sondern die Weine teilweise fassweise verkauft und aus dem Fass ausgeschenkt wurden, ist das ja eine relativ kurze Zeit. Also bis dahin mussten die Fässer leer sein, mussten ausgetrunken sein und dafür halfen die Weinfeste, wo ja, aktiv getrunken wurde.
So als Informationsbörse. Da haben wir jetzt wieder was gelernt, Silvio. Das finde ich
schön, freue ich mich.
Also es ist ja ein der Aufgaben, die zugehört haben und nicht eingeschlafen sind, meine ich.
Aber ich versuche immer so meine Tonlage ein bisschen zu ändern, dass der ein oder andere geneigte Eingeschlafene wieder aufwacht. Es gibt natürlich sehr viele auch internationale Weinfeste. Also es ist ja kein deutsches Phänomen, sondern eine Faszination, die man in nahezu jeder Weinregion weltweit erleben kann. Es gibt diese, ich sag mal, Leistungsschauen wie Le Jour de Vin heißen die, glaube ich, in der Bourgogne, wo die Winzer auch die besseren Weine, Grand Jour de Vin, die besseren Weine präsentieren können. Es gibt auch die in Anführungszeichen normalen Weinfeste, auch im Burgund, Le Fard du Vernage, wo man das Weinjahr feierte und richtig ausgelassen feierte. Und da, finde ich, gibt es auch regionale Unterschiede. Also ich durfte ein Weinfest auch in Bordeaux mal miterleben. Da heißt Le Fard du Vin. Oh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Le Fard du Vin. Direkt in der Stadt Bordeaux.
Also es klang französisch, wenn das irgendwie hilft, aber...
Herrlich bodenständig ist und lebendig und ausgelassen und so typisch frankophil gefeiert wird, was mich sehr, sehr begeistert hatte. Es gibt ein Châteauneuf du Pape, was, glaube ich, das in Frankreich größte Weinfest ist. Das Châteauneuf du Pape Festival mit immerhin 500.000 Besuchern. Es gibt das Vigno Verde Festival. Es gibt das witzigerweise Gloucestershire Cheese and Wine Festival in Cheltenham in England, aber eben auch in Amerika, das New York Wine Festival, San Diego International Wine Festival.
Es könntest gibt du das, diese britische Ausgabe, könntest du das nochmal sagen? Ich finde das... Und das mache ich verbunden mit allen französischen Begriffen, die du jetzt schon zum Besten gegeben hast.
In der übersetzten Version ins Englische. Wollen wir es eigentlich mal ins Englische übersetzen? Ist es möglich, jetzt eigentlich das schon also live und ich glaube, es ist...
Du möchtest so unsere Konversation in englischer Sprache führen.
Wäre vielleicht auch eine
das wird jetzt nicht Wein und Weltfrieden, es wird dann Wein und Weltwissen, oder?
Wäre nicht schlecht. Na gut, auch wie auch immer. Lass uns mal in die Zukunft träumen.
In die internationale Expansion. Okay. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Aber wir üben trotzdem nochmal die Aussprache der ganzen Dinge, weil das müssten wir dann ja irgendwie auch hinkriegen. Ne?
Ist, glaube ich, immens wichtig.
Wobei natürlich auch dazu sagen muss, dass dem Angelsachsen an sich die Aussprache der Dinge immer relativ Wumpe ist. Also die Deutschen legen immer brutal viel Wert darauf, dass sie alles korrekt aussprechen, sprich in der eigentlichen Sprache. Also wir sagen ja eben, ich glaube, das schon mal besprochen hat. Wir sagen eben Sauvignon Blanc und nicht Sauvignon Blanc. Also dem Angelsachsen ist das egal. Der spricht das so aus, wie er das der Meinung ist, zu lesen und auszusprechen. Und das ist im Prinzip einfacher dann auch für uns.
Ja, da müssen wir uns, ich finde, das spricht vielleicht von ein bisschen mehr Akzeptanz. Also das ist ja einer der Gründe, so als kleine Randnotiz, warum der portugiesische Wein niemals groß Fuß fassen konnte bisher und bis dato, obwohl es da viele Weinentdeckungen gibt, weil wir uns nicht trauen, die Namen auszusprechen, einzelnen Rebsorten. Aber lass uns mal zurück zu den Weinfesten kommen und ich finde den Gedanken relativ reizvoll, das mit einer kleinen Weintour zu verbinden und verschiedene Feste vielleicht über mehrere Jahre gestreckt, einfach so ein bisschen abzutingeln und das vielleicht sogar mit einem Engagement auf dem Weingut zu verbinden, weil natürlich alljährlich das ein oder andere Weingut auch Helfer gerade zur Herbstzeit sucht. Und du warst durch deine familiäre Verbindung mit Sicherheit schon bei einer Weinlese dabei, oder?
Ja, das war ich. Kann ich voller Stolz behaupten, waren das aber auch schon mit Dreharbeiten und so.
Das und für mich ist das ein ganz großes Muss, also mindestens einmal im Jahr beinahe, also ist ja nur einmal im Jahr, aber mindestens bei einem Weingut als Lesehelfer dabei zu sein, das ist für mich eins der größten Happenings, ein der interessantesten Engagements und ein der erinnerungswürdigsten Dinge, die ich im Jahr in Verbindung mit Wein machen kann, weil es hilft mir auf der einen Seite, das Jahr zu verstehen, zumindest regional oder in dieser einen Region das Jahr zu verstehen. Ich erinnere mich an die Jahrgänge, wenn ich die auf dem Etikett sehe, wenn ich oder wie ich im Weinberg stand und dann teilweise die essigfaulen Beeren raussuchen musste, die perfekt wunderschön gereifte Traube in der Hand halten durfte, miterleben durfte, wie die gepresst wird oder wie die Winzer sich darüber freuen. Ja, nämlich an das Beisammensein, was man zumeist entweder beim Treffen oder beim Tagesausklang miteinander erleben durfte. Ich erinnere mich an die teilweise richtig kalten und bippernassen Lesetage, wenn du im Weinberg standst und dir schon die Hände abgefroren sind, weil wir da mit 9 Grad oder mit 8 Grad da versuchen mussten, die letzten Trauben noch zu lesen oder eben auch die Sonnengolden. Goldenen Tage, wenn du dort in dem Weinberg stehst, ins Tal schaust und eigentlich
das sind halt auch immer
als Arbeit empfindest, sondern einfach als wunderschönen Moment. Das sind natürlich
die schönsten Landschaften, die wir so haben und was weiß ich jetzt, also im Moseltal, auch wenn dann natürlich da das sehr anstrengend ist, aber es ist immer ein so wunderschöner Ort und dann in diesem Herbst golden Farben, Düfte, das, auch das morgendliche Aufstehen, was es mit dem es ja meist verbunden ist. Ist ein Traum. Und wenn du dann mit allen zusammen im Weinberg sitzt und isst und trinkst, das ist schon toll.
Das ist einzigartig und das ist für mich so richtig Weingefühl. Da hatte ich im Übrigen auch eins meiner schönsten, also bei einer Weinlese, Glühweinerlebnisse, die ich hatte. Das war beim Weingut Wörwag damals in Stuttgart. Und da haben die Trollinger als Glühwein ausgeschenkt. Und da habe ich den Trollinger erst mal richtig wertschätzen gelernt. Wahrscheinlich auch das...
weil da Gewürze mit drin waren.
Nein, es war interessanterweise komplett ohne Gewürze. Es war einfach nur ein warmer Trollinger. Und der war dann eben relativ appetitlich und es war toll, weil es waren da diese legendären 5, 6, 7, 8 Grad. Also es war richtig bibberkalt. Und es hat dann so innerlich aufgewärmt. Und also Weinlese ist etwas, wo ich gerne zu animieren möchte. Zum einen natürlich auch, weil es ein wirtschaftlich kalkulierter Part, der seitens der Weingüter ist. Also man wird dort oftmals oder zumeist oder zu 70% als Privatperson nicht bezahlt, sondern man wird mit dem Erlebnis bezahlt. Man wird damit bezahlt, dass man
Kost und Logie,
eine Verbindung Kost-Logie dann oftmals, oder zumindest Kost, genau, erleben darf. Und ein Teil des Ganzen ist, also das ist natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, ein gewisser Aufwand für das Weingut, ein zusätzlicher Aufwand. Und es dient dem Geben und Nehmen. Man kann natürlich die eine oder andere Traube auch hin und wieder naschen, was hilft, den Wein zu verstehen. Also gerade wenn man am Anfang der Zeile eine Traube nascht und dann am Ende der Zeile, dann sieht man, was Terroir richtig ausmacht. Also dass Terroir nicht nur Klima ist, sondern eben auch manchmal Hangneigung. Und dass sich das manchmal innerhalb von 50 Meter gravierend verändern kann. Und dennoch möchte ich dazu animieren, eben nicht zu lebendig beim Traubennaschen dabei zu sein. Weißt du eigentlich, wie viel...
Ich wollte gerade sagen, das Naschen ist so eine Sache. Also man hat das natürlich, ist ja auch ganz oft so, dass die Weinberge, dann gehen da so Kulturpfade durch oder Lehrpfade oder einfach ganz normale Wanderwege. Und dann laufen die Menschen da vorbei und denken, Menschen, guck mal, da ist ein bisschen Wein, ist doch lecker. Und dann wird der abgegessen. Das erreicht schon, glaube ich, so Größenordnung, dass dem einen oder anderen Winzer irgendwie schon ein bisschen mulmig zumute wird. Und es ist ein großes Thema. Und immer wieder werden Schilder aufgestellt oder wenn man im Weinhang ist, dass man den Leuten nochmal klar macht, dass das hier keine Gemüse, Obst- und Gemüseauslage, sondern es ist ein Weinhang.
Ja, es ist das Eigentum von jemand anderen. Und entgegen zu den hiesigen Weingärten, die ja oftmals umzäunt und eingemauert sind, sind sie ja gerade im Fränkischen, in der Pfalz, im Rheingau oder an der Mosel, sind die Weingärten offen und frei zugänglich. Und das sind um die 10%, die dort weggeknabbert werden und die dort in dem Sinne ungefragt gelesen oder gegessen werden. Und 10% finde ich enorm. Also das finde ich.
Es ist richtig viel.
Also richtig viel. Massiv, wenn du 100.000 Flaschen produzierst, 10.000 werden geklaut, ist das ja eine enorme Menge. Interessanterweise war ich beim wahnsinnig renommierten Weingut letztes Jahr in Burgund. Und dessen Weingärten sind auch offen. Und ich fragte dort den Bertrand Villene, ob das ein großes Problem bei ihm wäre, wenn da in seinem Latache die Trauben geklaut werden. Sagt er, nein. Die Leute haben hier so viel Respekt vor den Weingärten. Es traut sich keiner in den, also diese imaginäre Linie zu überschreiten und eine Traube aus dem Weingarten zu klauen. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der das unbedingt mal möchte oder da ihm auch einen Stein rausklaut oder wie auch immer. Aber die meisten haben da Respekt vor der Arbeit und vor eben auch dem Gewächs der Winzer. Und dazu möchte ich vielleicht auch so ein bisschen animieren, einfach das mit einer gewissen Obacht zu betrachten und daran zu denken, dass es das Eigentum und der Besitz eines anderen ist.
Also die eine Beere, ja, die ist es nicht. Aber es kommen halt wirklich Leute, das muss man vielleicht auch nochmal klar sagen. Also da laufen Kinder durch und wenn die sich so ein, zwei Beeren schnappen, also wirklich die eine Weintraube und mal kosten, ist für alle fein. Aber es kommen ja wirklich Leute mit Taschen und nehmen sich dann halt irgendwie 5, 6, 7 Trauben mit, um da irgendwie, die nächsten 3 Tage den Mittagstisch zu bestücken. Das geht halt zu weit und das ist einfach, das ist nicht fair und das ist Diebstahl. Das muss man so klar sagen. Die eine zum Kosten ist okay, so ist das völlig in Ordnung, aber halt nicht einpacken, mitnehmen, mit Taschen kommen, mit Gartenscheren bewaffnet, ja, alles schon passiert.
Unfassbar, ja, alles schon passiert und Diebstahl finde ich alljährlich die Nachrichten immer recht amüsant und spannend, wenn zum Teil versehentlich, zum Teil gewollt, meistens nicht bei einer Handlese, aber da auch schon passiert, der falsche Weingarten abgelesen wurde. Also ich hatte es irgendwie vor 2 Jahren mal miterlebt, wo ein Winzer wutentbrannt zum Vollernter gegangen ist und gefragt hat, was machst du hier? Sagt er, ja, ich soll den Wein hier lesen. Sagt er, das ist nicht dein Weingarten, das ist meiner. Sagt er, oh, da habe ich die falsche Straße bekommen und ist durch den falschen Weingarten gefahren und hat mit seinem Vollernter den falschen Weingarten gelesen. Dieses Jahr ist es auch in Sachsen vorgekommen, dass des Nächtens eine durchaus enorme Menge an Weintrauben aus einem Weingarten geklaut wurden und abgelesen wurden. Und vor einigen Jahren waren es, ich glaube, beim Weingut Henseln in der Pfalz auch, dass enorme Mengen von seinem besten Weingarten gestohlen wurden. Und das liest man alljährlich. Also sowohl in Anführungszeichen versehentlich mit dem entsprechenden Fahrzeug durch den falschen Garten gefahren, als eben auch richtig wissentlich mit gestohlen.
Mit nennenswerter krimineller Energie.
Wahnsinn, enorm. Ja. Und du kannst es ja dann teilweise nicht nachvollziehen. Also steht ja, ist ja kein Stempel auf den Trauben, wo die denn gelesen wurden. Aber um auf den Grundgedanken zurückzukommen, eine Weinlese aktiv mitzuverfolgen. Also es möchte dazu animieren, das vielleicht eben auch im Ausland teilweise zu machen, in die Toskana zu fahren, dort eine Weinlese über mehrere Tage mitzuerleben. Es gibt ja viele Winzer, die da eben auch Kost und Logis dazu anbieten und man ist dann noch mehr ein Teil des Teams, man ist noch mehr ein Teil des Weingutes, man lernt das Weingut verstehen, man lernt das Leben dort zu verstehen, man kann das im Bordeaux, man kann das im Burgund, eben in der Toskana, im Piemont. Es gibt auch hiesig viele Winzer, die scheuen den normalen Weinlesehelfer oder die Privatperson, die für einen Tag reinkommt, der Matthias Schuh, macht das grundsätzlich nur entgeltlich, also bezahlt die Leute und das auch über mehrere Tage, ja, weil er die Überzeugung in sich trägt, dass jemand meine Qualität oder seine Qualität verstehen muss, dann auch entsprechend geschult wird und nicht nur für einen Tag reinkommen sollte und dann auch bezahlt werden sollte für seine Arbeit. Also ich glaube, es gibt viele Wahrheiten, es gibt keine richtige Wahrheit, aber es ist eine der Sachen, die man unbedingt als Weingenießer, als Weintrinker oder von mir aus auch als Biertrinker, um das mitzuerleben und vielleicht dann doch überzeugt zu werden von der schweren Arbeit in einem Weinberg, miterleben sollte.
Ja, ich kann da nur applaudieren und auf den Websites gucken, der eine, vielleicht kennt der eine den anderen, dann kann man empfohlen werden, weil der Punkt, man so völlig unvorbereitet, ungeschult in so einen Weinberg stapft. Es muss jemanden geben, der einen da einweist, nochmal erklärt, wie was wo geschnitten wird und wie das alles so abläuft. Also ganz ohne ist es nicht. Insofern, aber es ist ein unvergleichliches Erlebnis. Also ich kann da mich deiner Werbung nur anschließen.
Also es gibt, wie du sagst, natürlich eine Sicherheitsschulung, weil die Unfallgefahr enorm riesig ist. Also interessanterweise lassen die meisten Winzer, also es wird kein Familienhappening, lassen die meisten Winzer auch ich glaube Kinder ab 14 Jahren oder eher Jugendliche ab 14 Jahren die Trauben mitlesen. Obwohl natürlich die jüngeren Kinder die fast optimaleren Lesehelfer wären, weil sie entsprechende Größe haben, sich nicht bücken müssten. Aber diese Scheren sind natürlich enorm scharf und der ein oder andere
Fahrer
musste dabei schon dran glauben.
Auch nochmal, ja, das die Scheren sind das eine, aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die machen dann noch so 10 Minuten mit und sind da auch irgendwie in gewissem Grad produktiv. Aber dann essen sie ein bisschen was und dann ist auch gut und dann fangen die an, durch den Weinberg zu toben. Also es ist, ja, also man muss schon irgendwie eine gewisse Passion auch haben, dass man dann wirklich da auch also tatsächlich erntet und es nicht nur als Happening sieht und da immer sich 5 Minuten was macht, dann irgendwie 5 Minuten quatscht, dann 5 Minuten isst, sich dann Federweißer reinschüttet und dann nach 2 Stunden im Seitwärtsschritt den Hang verlässt. Also es ist ja schon,
oder runterrollen.
Es ist wirklich Arbeit, ja, und vielleicht für den man muss sich auch selber fragen, wie sportlich man ist, ob man es tatsächlich in die Steillagen sich in die Steillagen traut oder ob man doch eher was Gemütlicheres sucht, ja, wo man entspannt lang gehen kann.
Ich glaube, ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, wenn du das sagst, dann wird das so sein.
Wenn ich hier die Lava
also
die
immer Weinfeste und Weinlesen, das war heute unser reaktivierendes, revitalisierendes oder revitalisierende Wein- und Weltfrieden-Ausgabe zurück aus Sommer- und Herbstpause.
Und letztlich ist das Jahr noch nicht vorbei, auch wenn ein Großteil der Lese eingebracht ist. Also es gibt teilweise Spätlesen, es gibt noch die edelsüßen Beeren, die gelesen werden möchten. Und vielleicht beschert uns das Jahr auch ein Eiswein. Also falls jemand des Nächtens um 3, 4 Uhr aufstehen möchte und sich dann zum Frühstück einen ersten Korn genehmigen möchte. Aber es das heißt nicht, dass immer nur gesoffen wird während der Eisweinlese, aber
naja,
kann die eine oder andere Belohnung sein. Kann man sich da gerne beim interessierten Winzer...
Und das noch als Schlusswort. Also so ein Winzer ist im Großen und Ganzen ja doch immer ein Genussmensch. Also es geht einem da eigentlich wirklich immer ziemlich gut. Ja, weil die sind dann meistens, die haben auch die Winzer haben immer gute Freunde, die haben einen guten Fleischer als Freund, einen guten Bäcker als Freund. Ja, die sind da, also da gibt's immer fetzige Sachen.
Also ich kenne keinen Winzer, der nicht wirklich genießen kann. In der Tat, wirklich keinen. Daher, und das ist ein schönes Schlusswort nach dem Schlusswort nach dem Schlusswort.